der erste AWEF in Prag. Und auch Martin Sellner ist an die Moldau gekommen. Und das bedeutet zunächst mal kein Einreiseverbot in Tschechien.
Bis jetzt auch keine Stürmung der Polizei. Ein ganz ungewohntes Gefühl.
Prag, das ist eine Stadt mit sehr, sehr viel Historie. Und ein historisches Ereignis war der Prager Frühling 1968. Das war der Versuch der kommunistischen Elite in der damaligen Tschechoslowakei, eine Reform von innen heraus zu beginnen, um damit das eigene System zu stabilisieren und zukunftsfähig zu machen. Brauchen wir auch heute einen Prager Frühling oder ist das genau der falsche Ansatz?
Ich habe interessanterweise auch genau daran gedacht. Prag, große Tradition, drei Kaiser begraben, wie Brecht uns gesagt hat. Und mich hat auch dieser Prager Frühling und diese friedliche Revolte, die seidene Revolte, immer sehr fasziniert. Und wir hatten die große Ehre, dass heute sogar eine wichtige Figur des postkommunistischen Prag eine Rede gehalten hat und sich recht gegeben hat. Heute wäre er nicht in unserem Lager, nur er ist in unserem Lager. Ich glaube, genau das brauchen wir. Wir brauchen eine Vernetzung, wir brauchen eine Organisation der Opposition, die mehr will als nur einen Wahlsieg, weil es braucht doch mehr als nur einen Wahlsieg für eine echte politische Wende.
Eine freie Welt von morgen, das ist das Thema, das übergreifende Thema dieses AWEF in Prag. Was ist deine Vision einer freien Welt von morgen?
Eine freie Welt von morgen, aus meiner Sicht, oft etwas, worüber wir viel zu wenig nachdenken, weil die brennenden akuten Probleme, ja, Bargeldverbot, Überfremdung, Islamisierung, uns derartig überschwemmen und wir nur mal versuchen, da uns frei zu schwimmen, dass man diese visionäre, utopische Seite im positiven Sinne oft vergisst. Deshalb fand ich schön, sich damit zu beschäftigen. Für mich ist eine Welt der Freiheit, der vielen Völker, der vielen Kulturen, eine Welt, die nicht festgestellt und im Stillstandmodus ist, also kein Weltfrieden, keine Einheit, keine Gleichheit, sondern eine multipolare Welt, in der es verschiedene Räume gibt, in der es verschiedene Religionen, Ansichten gibt, es auch Liberale, Linksliberale geben kann, aber es genauso auch Räume der Tradition und der Kultur gibt. Eine Welt vor allem, in der Europa wieder einen eigenständigen Block darstellt und wieder geschichtsmächtig auch auf Augenhöhe den anderen Blöcken entgegenübertreten kann.
Du sagst einen Raum auch für das eigene, einen Raum auch für die Kultur. Ist es dann ein Rückzugsraum?
Auch, aber auch an den Grenzen des Rückzugsraums ein Begegnungsraum. Aber es braucht auch diesen Safe Space, also es braucht diesen Bereich, wo wir unter uns sein können, wo wir ganz wir selbst sind, wo uns keiner dreinredet. Und da gibt es die Grenzgebiete, wo ausgefranst wird, wo es sich überlappt, wo man den anderen auch ins Vernehmen kommt.
Wenn man so will, ist dieser AWEF ja auch ein Rückzugsraum. Wir nehmen uns einmal zurück, um uns die Zeit zu nehmen, die Muße an Visionen zu arbeiten. Und das in einer Zeit, die ja nicht nur sehr schnelllebig ist, sondern die von sehr vielen Gefahren überwölbt ist. Es gibt eine akute Kriegsgefahr in Europa. Es gibt nach wie vor die Massenmigration. Müssen wir uns das leisten, uns einmal zurückzunehmen und an das Übermorgen zu denken?
Ja, unbedingt. Und jetzt, was du sagst, die Zurücknahme ist genau der Begriff für dieses Treffen. Weil sonst treffen wir uns ja immer im Zuge einer Demo, einer Kundgebung. Da gibt es immer eine Sache, die wir machen und man denkt an diese Sache. Und jetzt, ähnlich wie halt in die Philosophen, wenden wir den Blick mal auf uns selbst. Wir denken nur über uns selbst nach, über die Gegenöffentlichkeit, über die Wirtschaft, über den Aktivismus und die Atmosphäre, die jetzt hier entsteht, die vielen interessanten Gespräche, aber auch dieses Vernetzen in einem gemütlichen, in einem wirklich entspannten Raum, ohne Druck von außen, ohne Leistungsdruck, jetzt eine Demo zu organisieren oder eine große Massenkonferenz. Das erzeugt aus meiner Sicht eine Stimmung, die wirklich einzigartig ist. Mir gefällt sie sehr gut und wenn ich mich jetzt so umgeschaut habe, mit angesprochen habe, den Leuten gefällt es auch sehr gut. Also ich glaube, das ist ein großartiges Experiment und aus meiner jetzigen Sicht ist es aufgegangen.
Ich habe mit verschiedenen Teilnehmern gesprochen, was aus ihrer Sicht eigentlich das A bedeutet. Ich habe gehört, Anti, Alternativ, Aufbruch, Autonom. Hast du auch noch ein eigenes A oder findest du dich darin wieder?
Nein, das A, Privativum, das ist schon das Anti, das Gegen, finde ich sehr gut. Und ich finde es auch sehr schön, dass man dem WEF diesen Namen ein bisschen geklaut hat. Und wer weiß, wie die Geschichte sich entwickelt. In 15, 20 Jahren ist das AWEF vielleicht größer als die Überreste des WEFs.
Der Begriff der Remigration, der hat, wenn man so will, das Jahr 2024 politisch in der Debatte geprägt. Auch in deiner Verwendung, du hast auch darüber ein Buch geschrieben, das geschah jetzt nicht ganz freiwillig, sondern durch eine Veröffentlichung, die nicht von dir kam, sondern die aus einer anderen Richtung kam, aber Remigration, was genau ist dieses Konzept und warum ist es jetzt aktuell wichtig? Man könnte ja auch sagen, angesichts eines drohenden Atomkrieges, der dann einfach alles auslöschen würde, was auf diesem Kontinent lebt, ist dieses Problem möglicherweise zweitrangig.
Das hat man auch gesagt während der Corona-Krise angesichts des Impfzwangs, ist Remigration zweitrangig. Es gibt immer akute Probleme, völlig richtig, aber die Remigration, der Bevölkerungsaustausch ist der große rote Faden, der Hauptangriffsvektor des Globalismus aus meiner Sicht, auch die einzig wirklich komplett irreversible Gefahr. Blicken wir bitte jetzt nach Syrien, blicken wir in den Libanon. Diese Staaten kann man auf Knopfdruck destabilisieren, in die Luft sprengen, weil sie multiethnische Vielvölkerstaaten sind, in sich zerrissen. Genau das will man jetzt über die Migration herstellen. Der Bevölkerungsaustausch ist das Problem und Remigration ist die Antwort. Das bedeutet eine Kehrtwende der Migrationspolitik, Abschiebung der Illegalen, aber auch Anreizmaßnahmen für nicht assimilierte, nicht integrierte, eine Reform des Staatsbürgerrechts, also ein Bündel an Maßnahmen mit dem Ziel, am Ziel kann man die Remigration festmachen, die Einheimischen, die Leitkultur, die Leute, die sich assimiliert und eingefügt haben, die müssen die bestimmende Mehrheit im Land bleiben, dass auch noch in 100 Jahren Italien als Italien wiedererkennbar ist und das gilt für jedes andere Land in Europa auch. Das Unwort des Jahres 2024, ich nahm das als ein Orden und ich hoffe, dass die Remigration, ich bin sicher, dass die Remigration auch im Jahr 2025 eine Rolle spielen wird.
Du hast ja von einer multipolaren Welt gesprochen, also einer Welt, die nicht gleichgeschaltet, über die nicht der gleichmachende Hobel gegangen ist, sondern die verschiedene Ansätze hat, die auch miteinander in Konkurrenz stehen und die auch Räume brauchen, in denen sie gedeihen können. Ist die Remigration die Voraussetzung, vielleicht die zwingende Voraussetzung für die multipolare Welt?
Die Remigration ist auf jeden Fall das Gegenkonzept zur totalen globalen Mobilmachung des Globalismus. Weil der Globalismus will diese berühmten Five Flows, die fünf Ströme, Kapital, Information, Sicherheit und Humankapital, Menschen. Und wenn diese Ströme um den Globus geblasen werden, immer nach Spekulation, wo sie gerade benötigt werden, auch zur Destabilisierung von ganzen Regionen und Ländern. Denken wir mal, es wird wirklich mal das Ausländerwahlrecht eingeführt, dann können Globalisten einfach durch Bevölkerungsverschiebungen Wahlen kippen. Das zerstört souveräne Nationalstaaten. Und die Remigration ist ein Versuch der Rehomogenisierung, der Versuch, das Wir-Gefühl, die Basis nach Böckenförde für einen Rechtsstaatendemokratie wiederherzustellen, über eine Politik auch der Leitkultur, der Assimilation für Leute, die sich wirklich einfügen können und wollen, und eine Politik der Remigration. Also ja, Remigration, multipolare Welt, Ethnopluralismus, das fügt sich alles aus meiner Sicht wunderbar zusammen. Und ich bin ja ein Fan der Parole ABAB, All Borders are Beautiful. Also Grenzen haben einen schützenden Charakter.
Auf diesem AWEF, da sind sehr viele verschiedene Positionen, Meinungen zueinander gekommen. Es gab nicht nur Konsens. Auch das Panel, auf dem wir ja auch gemeinsam saßen, war, ich glaube, von links bis rechts besetzt, wenn man sich mal die Herkunft der Teilnehmer und ihrer Positionen anschaute. Was glaubst du auch, wenn man das eher dieses Jahr Revue passieren lässt, ist Remigration oder die Idee, die auch dahinter steckt, mehrheitsfähig geworden in der Opposition?
In der Opposition? Ich glaube, auf eine gewisse Art und Weise ja. Also gerade im rechten Lager. Im rechten Lager ist Remigrationsbegriff hegemonial geworden. In der Opposition ist Remigration zumindest akzeptiert, akzeptabel. Und im Mainstream ist es ein Kampf. Aber das ist ganz wichtig. Potsdam war der Versuch, erstens die AfD maximal anzuschießen. Hat zum Teil geklappt, muss man sagen. Ich glaube auch wirklich ein Parteiverbot vorzubereiten. Zweitens der Versuch, den Begriff Remigration auszumerzen. Auf eine Art und Weise, dass kein Politiker sich mehr ranwagt an diesen Begriff. Das hat man mit einigen Themen und Begriffen geschafft. Das finde ich auch problematisch. Aber bei Remigration wäre das fatal gewesen, weil damit hätte man dann, wie mit einer Vogelscheuche, die AfD und die FPÖ in die Richtung einer Melonisierung leiten können. Der Begriff tut dir vielleicht Unrecht, Frau Meloni, aber jeder versteht, was damit gemeint ist. Und das hat gar nicht geklappt. Das hat gar nicht geklappt. Im Gegenteil, also im rechten Lager ist der Begriff dadurch noch stärker geworden, in einer Trotzreaktion. Und die FPÖ hat ihre Wahl gewonnen mit Remigration. Und auch in der AfD hat die AfD Bayern fast am Jahrestag von dem Potsdam-Geheimtreffen eine Remigrationsresolution hervorgebracht. Also das war ein Fehlschlag. Und aus der Vernichtungskampagne wurde eine Werbekampagne, die mich auch 2024 zum Bestseller-Autoren gemacht hat. Danke, Korrektiv, und danke, Frau Faeser.
Und selbst Potsdam hat ja dein Einreiseverbot nicht aufrechterhalten können, die Stadt.
Auch das ist gefallen, ja.
Ich will jetzt der Versuchung widerstehen, zu viel über Melonisierung zu reden, aber erlaub mir diesen kurzen Schwenker. Du hast die Wahlen angesprochen zum Nationalrat, aber auch zu den drei ostdeutschen Landesparlamenten, in denen die FPÖ bzw. die AfD Siege eingefangen hat, aber letztlich natürlich nicht an der Regierung beteiligt wurde. Jetzt wird im Februar der Bundestag gewählt. Was ist deine Vermutung? Wie wird diese Bundestagswahl auch das politische Klima verändern? Oder welches veränderte Klima spiegelt sich dann im Wahlergebnis wieder nieder?
Die Lage jetzt ist aus reiner parteipolitischer Sicht unzufriedenstellend in Österreich und in Deutschland. Man hat keine reale Machtoption durch diese Politik der Seuchengürtel, des Kordons, der Brandmauer, wie es mittlerweile heißt. Ich sehe aber als Aktivist diese Lage eigentlich als hervorragend, weil gerade da man im Moment keine reale machtpolitische Option hat, kann man massiv metapolitisch voranpreschen. Also man kann jetzt, gerade weil man den Luxus einer unfreiwilligen Fundamentalopposition hat, wo man ja bereit wäre zu regieren, zumindest verbal, kann man sehr prononciert und sehr scharf, im positiven Sinne radikal, den Rahmen des Sagbaren verschieben. Insbesondere mit großartigen Umfragewerten im Hintergrund. Das, finde ich, sollten AfD und FPÖ jetzt machen. Sie sollten sich profilieren. Sie sollten versuchen, die Debatte, die Begriffe und die Sprache zu verändern und akzeptieren, dass man vielleicht jetzt diese real machtpolitische Option mutmaßlich nicht bekommt. Das wäre aus meiner Sicht jetzt die große Chance und die große Aufgabe der AfD, wenn man im Nachhecheln, vor allem bei der AfD, oder in Hoffnung auf eine Beteiligung irgendwo am Katzentisch oder an den Fleischtöpfen, sich jetzt selbst entdämonisiert, nach dem Vorbild von Le Pen, dann zerstört man damit den eigenen Markenkern. Und damit dazu, das mal auf den Punkt zu bringen, ich bin auch für eine Entdämonisierung, aber ich bin für die Entdämonisierung des Begriffs Remigration, des Volksbegriffs einer souveränen Geopolitik. Ich bin nicht für die Entdämonisierung der Marke AfD und der Preisgabe dieser Begriffe und Ideen. Und genau das meint die Dämonisierung nach dem französischen Vorbild, die Entdämonisierung. Mhm.
Rechtsextrem oder unkorrekt, aber richtig. Das neue Buch von Elsa Mittmannsgruber ist ein einziger Tabubruch. Die Soziologin und Journalistin schreibt das, was man nicht schreiben soll. Mehr Kinder statt Migranten. Hetero ist die Norm. Sprechen wir offen über unsere Geschichte. Elsa Mittmannsgruber bricht satte 64 Tabus und sagt damit dem Kampfbegriff rechtsextrem den Kampf an. Denn mit ihm wurden wir alle in Ketten gelegt. Doch jetzt ist die Zeit gekommen, die Ketten zu sprengen. Nur wenn wir frei denken und sprechen können, können wir alle frei sein. Jetzt bestellen auf 1.shop.
Bilder einer freien Welt von morgen. Wer Freiheit will, muss jetzt etwas dafür tun. Deshalb entwickeln wir in der Krise mit den besten Köpfen Gegenprogramme zum Great Reset. Für uns alle. Für die Freiheit. Für die Zukunft. Helfen Sie mit. Spenden Sie für den Ausbau dieser einzigartigen Denkwerkstatt.
Kommen wir zurück zu diesem Begriff der Remigration. Wir haben in Syrien lawinenartige Veränderungen gesehen. Mit einem Mal gab es eine Offensive von Islamisten, unterstützt mindestens mal von der Türkei, von den USA, wie es aussieht, auch von Israel. Und wir sahen Jubelfeiern von Syrern, bei dir in Wien, bei mir in Berlin, in vielen anderen Städten auch, islamistische Demonstrationen. Ist das jetzt der Zeitpunkt? Wäre das jetzt der Zeitpunkt für eine große Remigration der Syrer, die ja einen beachtlichen Teil der seit 2015 nach Europa gekommenen Migranten ausmacht?
Ja, wer für Al-Qaida feiert und jubelt, kann auch gerne zu Al-Qaida gehen. Der Fluchtgrund ist damit endgültig weggefallen. Auch ohne diese Verschiebung gibt es eigentlich keinen rechtlichen Grund für diese Leute hier zu sein. Aber ich merke auch jetzt, dass die Debatte sich eben ändert, dass auch viele CDU-Politiker auf einmal Remigration fordern, wenn schon nicht verbal, dann dem sinngemäß Trudeau in Kanada, Starmer in England, dass man sieht, dass die Elite auch beginnt, hier ein wenig umzuschwenken. Erneut, ich glaube, wenn eine rechte Partei jetzt nicht klar konturiert echte Programme und auch schärfere Positionen vorlegt, dann kann es sein, dass der Mainstream einem dieses Thema auch wegnimmt. Das ist eine Gefahr, die sich jetzt auftut.
Schwenken die tatsächlich um oder handeln die einfach opportunistisch, zum Beispiel die CDU im Wahlkampf?
Im Moment sieht es nur nach Lippenbekenntnissen aus, aber es dürfte irgendwo im Hintergrund eine Erlaubnis gegeben haben oder einen Konsens gegeben haben. Wir müssen jetzt im Migrationsthema zumindest ein paar Zugeständnisse machen. Es wird auch ein paar symbolischere Migrationsstunts geben, weil angesichts der Krisen, der Meinungsumfragen, der Wahlerfolge sie erkennen, dass sie an sich an der Macht bleiben können. Also man sieht jetzt viele Wendehälse, die ihre Multikulti-Aktien abstoßen, solange sie noch ein bisschen was wert sind und sich versuchen, ihre Migration einzukaufen. Das muss man analysieren. Muss man glasklar als Enttäuschungsmanöver erkennen und Gegenstrategien entwickeln.
Wir haben aber auch eine andere Option, die möglich ist, dass die Anti-Assad-Syrer da bleiben und die Pro-Assad-Syrer, die jetzt vielleicht verfolgt werden, nachkommen. Und dann setzt sich dieser syrische Bürgerkrieg auf den Straßen Europas noch viel verschärfter fort. Das ist durchaus möglich.
Ja, ein Twitter-Kommentar zum syrischen Bürgerkrieg sagte, da kämpfen die Bösen gegen die Bösen, am Ende kriegen alle Bürgergeld in Deutschland. Wobei es eigentlich ein Bürgerkrieg war, wenn man sich die Dschihadisten anschaut, 100.000 aus aller Herren Länder, Uiguren, das ist eine internationale Miliz, die da konstruiert wurde, um die Syrer, Syrien zu erobern. Ich fürchte auch, dass am Ende dann, trotz dieser Lippenbekenntnisse für die Altparteien, dieser Al-Julani gemäßigt genug ist, um mit ihm den Iran in die Mangel zu nehmen, war zu radikal ist, um Syrer dorthin abzuschicken.
Wie wichtig und wie scharf ist die Migrationswaffe gegenwärtig noch in der globalistischen Politik?
Ich halte sie für absolut entscheidend, was Europa betrifft. Denn wir haben auch in vielen Panelen hier auf der Konferenz von der unglaublichen wirtschaftlichen Kraft gehört, die auch wieder von Europa und von Deutschland ausgeht. Und wirtschaftliche Kraft wird auch immer irgendwann zu einer politischen Kraft. Und indem man aber in Europa potenzielle Failed States schafft, indem man multiethnische Staatsgebilde schafft, geht es uns am Ende genau wie Syrien. Was heißt das? Diese Staaten können nur mehr diktatorisch dominiert werden, Demokratie ist nicht mehr möglich und jederzeit auf Knopfdruck können sie in die Luft gejagt werden, indem man einen Stamm gegen den anderen aufhetzt. Und die Kolonialherren in Afrika und auch die Römer zogen ihre Provinzgrenzen immer so, dass nie eine Ethnie die Mehrheit hatte, sondern möglichst viele Ethnien gemeinsam, Teile und Herrscher, die wie der Imperer in dieser Provinz zusammengesperrt waren. Und da, weil es in Europa mit homogenen Völkern zu tun hat, muss man aus globalistischer Perspektive diese Vielvölkerstaaten künstlich erschaffen. Das sage ich jetzt, ob das ein Plan ist, weiß ich nicht. Ich spekuliere hier jetzt, aber aus einer globalistischen Kontrollperspektive würde das Sinn ergeben. Fakt ist aber, wenn wir an dem Punkt angelangt sind, gibt es keine Demokratie mehr. Da wird es auch keine Corona-Bewegung mehr geben, da wird es keine Bewegung gegen Inflation für Frieden mehr geben, weil es das Wir in der Form gar nicht mehr gibt. Und dann haben wir das Hauen und Stechen, was wir jetzt in Libyen, Syrien, Ägypten, vielen anderen Ländern erleben.
Du hast eine Zeitperspektive angesprochen, du hast auch gesagt, die Migrationsfrage ist die einzig wirklich im Zweifelsfall dann nicht mehr rückabzuwickelnde Situation, in die wir uns begeben können. Welchen Zeitraum haben wir noch?
Ich habe für mein Buch auch Recherchen getätigt. Aus meiner Sicht haben wir bis zum Jahr 2045, 50 Zeit. Für mich ist der Zeitpunkt der Irreversibilität eingetreten, ab dem Punkt, wo es keine demokratischen Mehrheiten mehr gibt für eine Remigrationspolitik, die dann die Mehrheitsgesellschaft langsam wiederherstellt. Ich meine damit eben Einheimische, aber auch Assimilierte, die sich mit dem Land voll identifizieren. Und es gibt ja viele Migranten, die auch für Remigration eintreten, um das einmal klarzustellen. Und sobald aus meiner Sicht ein Drittel des Elektorats nicht europäischen Migrationshintergrund hat, das sieht man im Kleinen, in gewissen englischen Counties, französischen Regionen, belgischen Städten, dann ist es fast unmöglich, dass dort kein muslimischer Kandidat gewählt wird oder die Leute dort für Remigration votieren. Und das ist aus meiner Sicht der Kipppunkt, vor dem wir eine migrationspolitische Kehrtwende schaffen müssen. Ansonsten wird es uns als Völker und Kulturen, zumindest als diese Nationalstaaten, nicht mehr geben am Ende des Jahrhunderts.
Der AWEF war ein Treffen mit einer politisch-ideologischen Breite. Es haben hier sehr viele Menschen, ich hatte es erwähnt, unterschiedlicher, auch politischer Herkunft miteinander gesprochen. Es gab quasi eine Grundlage, nämlich keine Kontaktschuld. Wir saßen alle nebeneinander, haben alle miteinander gesprochen. Ist diese, ich will es nicht Querfront nennen, aber ist diese Verständigung über die Lager in der Opposition hinweg etwas, was du positiv siehst, oder möchtest du lieber, dass, sagen wir mal, der Einfluss der Rechten sich ausdehnt?
Das ist eine sehr gute Frage und die berührt auch ein bisschen so meine politische Strategie. Ich habe ein Buch geschrieben, Regime Change von rechts, und da gibt es im Wesentlichen zwei Wege. Und ich sage halt, wenn das System demokratisch bleibt, dann müssen wir als Rechte, als Patrioten wirklich versuchen, maximal für unsere Ideen zu werben, im Vertrauen darauf, ich vertraue darauf, dass wir Recht haben und sich noch Remigration durchsetzen wird. Wenn aber, und das ist dann der Regime Change, der oft kritisiert und zitiert, wenn das System aber totalitär wird und beginnt, zum Beispiel Zeitschriften zu verbieten, Razzien zu machen wegen Schwachkopf und Code-Emojis, dann braucht es, wie in der DDR, und da sind wir wieder in Prag und wieder bei der Seidenrevolte, dann braucht es einen breiten Zusammenschluss aller, die sich auf eine Sache einigen, nämlich Meinungsfreiheit, Wiederherstellung der Demokratie, echte, freie und offene Wahlen und alle anderen Differenzen, die kann man nachher in Ruhe besprechen und demokratisch klären. Ich möchte es nochmal klarstellen, wir sind noch nicht in dieser vollendeten Diktatur, sonst könnten wir uns gar nicht hier treffen, wäre das alles möglich. Aber leider muss ich sagen, vor allem 2024, aber auch schon die Jahre davor, sehen wir eine Grundfreiheit nach der anderen erodieren. Ich sehe es an meinem Beispiel, ich habe keine Reisefreiheit mehr, zumindest keine Lesereisefreiheit. Erwerbsfreiheit ist auch schwierig mit Konten, Meinungsfreiheit ist auch kaum gegeben. Und je stärker die Repression, desto enger müssen wir uns als Opposition zusammenschließen, um den Grundkonsens, dass wir auch anderer Meinung sein wollen, Meinungsfreiheit wollen und freie Wahlen wollen und die Demokratiesimulation abschalten.
Dieser AWEF wurde veranstaltet von Auf 1, einem Fernsehsender, einem alternativen Fernsehsender. Auch sehr viele andere alternative Medien waren hier. Du hast mal vor einigen Jahren, ich drück's jetzt mal in meinen Worten aus, die alternativen Medien als eine Art neues Westfernsehen bezeichnet, was, ich glaube, an einem Punkt vielleicht nicht falsch ist, aber die Situation oder dieses historische Beispiel noch nicht ganz vollständig beschreibt, weil die heutigen alternativen Medien oftmals sehr aktivistische und auf politische Themen bezogene Medien sind, während das Westfernsehen zu einem nicht geringen Teil einfach auch durch freiere Unterhaltungsprogramme und die Attraktivität, wenn man so will, der westlichen Kultur seine Wirkung entfaltet hat. Aber wie wichtig sind die freien Medien für die Entwicklung einer freien Welt und wie müssen die freien Medien sich entwickeln, damit sie diese Rolle auch wirklich einnehmen können?
Die freien Medien sind der Schlüssel zu freien Menschen und einer freien Welt. Deshalb werden sie auch so bekämpft. Man bekämpft die Gegenöffentlichkeit schärfer als die Parteien. Man bekämpft den Aktivismus schärfer als die Parteien, weil die ganz genau wissen, dass die Macht nicht im Parlament liegt, sondern dass sie gemacht wird in der Gesellschaft. Da entsteht die wahre Macht. Und sie haben, glaube ich, ehrlich gesagt, vor so einem AWEF mehr Angst als vor irgendeiner Sitzung einer neuen europäischen Rechtsfraktion, die eh wieder zerfällt in ein paar Wochen. Ich bin ein bisschen geblackpillt, wie man heute sagt. Unverzichtbar. Der Punkt, den du angesprochen hast, nämlich die Gegenkultur, also Musik, Unterhaltung, da hinken wir noch ein bisschen hinterher, muss ich sagen. Und da müssen wir auf jeden Fall mehr aufbauen. Ein Beispiel dafür, man muss ja auch mal immer wieder konstruktive Kritik bringen, ist natürlich der Sender Servus TV, der jetzt nicht so ganz uns zugehört, mit uns Schmuddelkindern nicht spielen möchte, aber auch ein bisschen kritischer ist. Und der Erfolg von Servus TV ist, dass sie auch immer wieder mal über den letzten Schmied im Donautal berichten und über die herzigen Kuscheltiere, also auch ein Unterhaltungsprogramm in der Hinsicht bieten. Auf 1 geht auch schon in diese Richtung, würde ich sagen. Und ich glaube, dass wir hoffentlich auch, wenn wir uns entfalten, wenn der ökonomische Raum auch größer wird, kleine Beiboote dazu bekommen von Leuten, die sich diesen schönen Dingen widmen und vor allem in die Lücke stoßen, die diese langweilige und grauenhafte Wokeness mittlerweile in der Unterhaltungsindustrie gelassen hat. Die Gegenkultur ist ein Sorgenkind, da müssen wir aufholen.
Martin Sellner, beim ersten AWEF, ich hoffe, wir werden uns noch bei sehr vielen dieser Veranstaltungen treffen und vielleicht irgendwann dann nicht mehr notwendigerweise in Prag, sondern in Wien oder Berlin
oder anderswo.
Oder Davos.
Da, wo es keine Globalisten gibt.
So ist es. Vielen Dank.
Ich danke vielmals.